Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Josephine Schulz, ich wünsche Ihnen einen schönen guten Tag.
Gas ist von nun an ein knappes Gut. Wir sind also jetzt gehalten, die Gasverbräuche zu reduzieren, jetzt schon im Sommer, dann vor allem mit der Perspektive auf den Winter.
Seit heute heißt es Alarmstufe. Das ist die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas. Wirtschaftsminister Robert Habeck, den wir gerade gehört haben, hat sie heute Vormittag ausgerufen. Wie ernst die Lage ist und worauf sich Verbraucher und Unternehmen jetzt einstellen müssen, darüber berichten wir gleich ausführlich. Außerdem schauen wir, was der zuletzt gesunkene Ölpreis über die Konjunkturentwicklung aussagt und ob davon auch etwas an den Tankstellen zu spüren ist. Verdi hat für heute zum Streik in den Häfen aufgerufen. Auch das ist ein Thema. Wir berichten aus dem Hamburger Hafen. Russland hat seine Gaslieferungen nach Deutschland reduziert um etwa 60%. Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt zwar, noch sei die Versorgungssicherheit gewährleistet, aber er sagt auch, dass wir uns in einer Gaskrise befinden. Das heißt, mit Blick auf den kommenden Herbst und Winter ist die Lage sehr angespannt. Es ist nicht gesichert, dass die Speicher bis dahin ausreichend gefüllt werden können. Heute Vormittag wurde deshalb die zweite Stufe des Notfallplans Gas aktiviert und das hat eine Reihe von Folgen. Noch mehr Energie einsparen ist die Devise, Kohlekraftwerke werden reaktiviert und es könnte auch noch mal erheblich teurer werden für Verbraucher und Unternehmen. Panayotis Gavrilis mit den Einzelheiten.
Wirtschaftsminister Robert Habeck macht klar, die Lage ist ernst.
Es ist hier kein Spiel, das wir spielen. Das Ausrufen der Alarmstufe ist ein Schritt, der außergewöhnlich ist.
Es ist die zweite von drei Stufen des Notfallplans Gas. Zuerst die Frühwarnstufe, dann Alarmstufe, als drittes kommt die Notfallstufe. Dann kann der Staat Gas rationieren und festlegen, dass zum Beispiel Haushalte, soziale Einrichtungen und Krankenhäuser noch vor der Industrie mit Gas beliefert werden. Seit heute gilt aber zunächst noch die Alarmstufe und das bedeutet:
Wir haben in Deutschland eine Störung der Gasversorgung, so ist es definiert. Daher ist es erforderlich, diese Alarmstufe auszurufen. Gas ist von nun an ein knappes Gut in Deutschland.
Seit knapp einer Woche kommen über die Pipeline Nord Stream 1 nur noch 40% der regulären Menge. Die Gasversorgung ist gestört, aber der Markt sei in der Lage, die Nachfrage zu decken. Die Versorgungssicherheit sei aktuell noch gewährleistet, versichert Habeck. Dennoch, man rechnet mit dem Schlimmsten, nämlich, dass kein Gas mehr aus Russland kommt. Ein kritisches Datum ist der 11. Juli. Dann soll die Pipeline Nord Stream 1 planmäßig gewartet werden. Das dauert laut Habeck in der Regel 10 Tage. 10 Tage, an denen kein Gas nach Deutschland fließe, so Habeck. Und dann
verschlimmert sich im Grunde dann in dieser Situation die Lage. Und sollte es nicht wieder angemacht werden, wenn die Gasflüsse ankommen, dann kann man ja sich ausrechnen, dass wir jetzt bei 40% Nord Stream Belastung noch einspeichern können. Wenn die noch wegfallen werden, würde es entsprechend weitere Maßnahmen erfordern.
Aktuell sind die Gasspeicher zu über 58% gefüllt. Berechnungen der Bundesnetzagentur aber zeigen, wenn es bei dieser Gasmenge bleibt wie aktuell, werden zum 1. Dezember die Speicher nicht zu 90% befüllt sein für den Winter. Und obwohl es Sommer ist, ob Industrie oder Endverbraucher, in Sparen ist angesagt. Bis zu 15% Heizkosten könnten eingespart werden, rechnet Habeck vor, wenn Heizungen vernünftig eingestellt seien. Habeck argumentiert, die Energiepolitik der vergangenen Jahre räche sich nun. Er appelliert, spricht von einer kollektiven nationalen Kraftanstrengung. Dabei schließt er weiter steigende Preise nicht aus und bleibt noch zurückhaltend beim Ziehen des Paragraphen 24 des Energiesicherungsgesetzes. Der Paragraph erlaubt während der Alarmstufe die sofortige Weitergabe von Preisen außerhalb der Verträge. Noch aber müssen Haushalte mit einer Gasheizung nicht das Doppelte oder Dreifache an Abschlagszahlungen an die Versorger zahlen.
Dieser Paragraph ist noch nicht das schärfste Schwert, das wir politisch in der Hand haben, aber ein doch so scharfes Schwert, dass es mit großem Bedacht angewandt werden muss.
Jutta Gurkmann, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes, fordert eine Überarbeitung des Paragraphen. Es könne nicht sein, dass in der Notlage VerbraucherInnen binnen einer Woche gegebenenfalls unbegrenzte Preissteigerungen hinnehmen müssten. Viele könnten die Energiepreise schon jetzt nicht mehr stemmen. Eine quasi ungefilterte Preissteigerung würde zu einer Überbelastung vieler führen, so Jutta Gurkmann. Der VZBV fordert ein weiteres Entlastungspaket und rät zudem allen, die könnten, sie sollten jetzt Energie sparen, Rücklagen bilden und, falls möglich, in moderne Heizungssysteme und Wärmedämmungen investieren.
Information von Panayotis Gavrilis aus Berlin. Die Preise kennen gerade eigentlich nur eine Richtung, nämlich nach oben. Der Ölpreis wiederum ist zuletzt gesunken, auf einem hohen Niveau zwar, aber dennoch gesunken. Und das, so meinen jedenfalls viele, bildet die allgemeine Angst vor einer Rezession ab. Eine Analyse von Brigitte Scholtes.
Wenn die Ölpreise sinken, dann freuen sich Wirtschaft und Verbraucher oft. Aber das kann auch Anlass zur Sorge sein, wie aktuell. Denn die Angst vor einer Rezession der Weltwirtschaft treibt die Finanzmärkte um, meint Dora Bobay, Energieexpertin der DK Bank. Und die Märkte reagierten oft sehr heftig.
Die Preisniveaus, von wo es aus runterging, also über 120, über 125 US-Dollar je Barrel, das waren übertrieben hohe Niveaus. Insofern ist es auch so ein bisschen als Korrektur zu sehen. Wir haben keine echte Knappheit im Moment am Ölmarkt. Die Nachfrage ist nicht ganz so kräftig. Die Wirtschaftsentwicklung ist eben auch nicht so stark. Und insofern würde ich sagen, Preisniveaus von über 120, wo wir vorher waren, die sind eh etwas übertrieben gewesen. Daher ist es auch eine Korrektur.
Doch die Preise sind eben auch ein Indikator für die Rezessionsangst. Denn das wirtschaftliche Umfeld bleibt schwierig. Der Krieg in der Ukraine, Lieferprobleme, die Inflation, die nicht zuletzt durch die hohen Energie- und Rohstoffpreise so hoch getrieben wurde, die Zinswende, die die Notenbanken deshalb schon begonnen oder zumindest angekündigt haben. All dies kann die Wirtschaftsdynamik weiter bremsen, erklärt Michael Heise, Chefökonom von HQ Trust. Deshalb sei das Rezessionsrisiko deutlich gestiegen. Doch er sieht auch Lichtblicke, etwa die gut gefüllten Auftragsbücher der Industrieunternehmen oder die angesparte Kaufkraft der privaten Verbraucher.
Da ist schon ein Puffer auf den Konten der privaten Haushalte, die auch eine gewisse Stabilisierung des privaten Verbrauchs ermöglichen wird, trotz der hohen Preissteigerungen. Und hinzu kommt, dass wir jetzt wieder mit einer deutlich positiven Konjunktur im Dienstleistungssektor rechnen können, nachdem die Antipandemie-Beschränkungen der Regierung in den allermeisten Ländern ja fast ganz aufgehoben worden sind. Also da sind Gott sei Dank auch ein paar positive Faktoren am Werke, die uns vor einer schweren Rezession schützen sollten.
Auch wenn die Ölpreise in den letzten Tagen gesunken sind, heute steigen sie auch wieder leicht. So kostet ein Fass der Nordseesorte Brent etwa 111 Dollar. Energieexpertin Bobay warnt auch.
Wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass selbst ein Ölpreisniveau von über 100 oder in Richtung 110 immer noch ein sehr, sehr hohes Niveau ist. Das heißt, eine Entlastung ist es für die Wirtschaft nicht wirklich, denn da sind immer noch sehr hohe Ölpreise.
Und die wirken sich auch an den Tankstellen aus. Auch wenn die Preise für Diesel und Superbenzin in den letzten Tagen insgesamt leicht zurückgekommen sind, je nach Region und Kraftstoff. Sollte das so weitergehen, würde das den Verbraucher zumindest wieder etwas entlasten. Und positiv an den sinkenden Ölpreisen ist auch ein weiterer Aspekt, sagt Michael Heise von HQ Trust. Denn wenn die Energiepreise weiter sinken, könnte die Inflation ihren Höhepunkt bald überschreiten.
Es reicht sogar, wenn die Ölpreise sich nur stabilisieren im Verlauf des Jahres, dann sind irgendwann die Veränderungsraten der Ölpreise gleich null. Und das geht dann in die Kostenrechnung der Unternehmen, in die Erzeugerpreise eben entsprechend stabilisierend mit ein. Also schon eine Stabilität und kein weiterer Anstieg aufgrund des Ukraine-Krieges wäre eine positive Nachricht.
Brigitte Scholtes über die Entwicklung beim Ölpreis und was man daraus ablesen kann. Bei der Abfertigung in den Häfen liegt momentan eh schon einiges im Argen, unter anderem wegen der Corona-Folgen und der Lieferkettenprobleme. Aber heute ist es noch chaotischer, denn die Gewerkschaft Verdi hat die Hafenarbeiter erneut zum Streik aufgerufen, diesmal für 24 Stunden. Was die Gewerkschaft fordert und welche Auswirkungen der Streit hat, das berichtet unser Korrespondent Axel Schröder, der heute am Hamburger Hafen unterwegs war.
Mit grellgelben Leuchtwesten und rot-weißen Verdi-Flaggen zogen heute nach Angaben der Hamburger Polizei rund 3000 Hafenarbeiterinnen und Arbeiter durch die Innenstadt.
Schon seit Jahren stellt die HALA keine Leute mehr ein. Jetzt sind sie mittlerweile so weit, dass sie keine neuen Auszubildenden mehr einstellen möchten, also keine Azubis mehr ausbilden. Und das ist einfach unter aller Sau.
Wir arbeiten sehr, sehr viel, verzichten auf Freizeit, auf unsere Familien. Und wir wollen nur gerecht behandelt werden.
Der Warnstreik dauert diesmal 24 Stunden. Betroffen sind Hafenbetriebe in Hamburg, Bremerhaven und Bremen, in Emden, Wilhelmshaven und Brake. Auch in der vierten Verhandlungsrunde konnten Verdi und die Arbeitgeberseite, der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe ZDS, keine Einigung erzielen. Nach Einschätzung der Verdi-Verhandlungsführerin Maja Schwiegershausen-Güth ging der ZDS zuletzt sogar hinter bereits ausgehandelte Kompromisse zurück.
Nach der dritten Runde ging es einen Schritt nach vorne. Da waren wir gute Hoffnung. Wenn ich jetzt auf die vierte Runde gucke, dann haben wir ein Angebot bekommen, was ein Rückschritt ist, was nominal von den Zahlen her suggeriert, dass es genau das ist, was wir wollten. Wenn ich aber dagegen die Laufzeit rechne, ist es sogar noch schlechter für manche Gruppen als das Angebot aus der dritten Runde. Und das ist nicht akzeptabel für uns.
Verdi fordert eine Lohnerhöhung, die auch die Inflation ausgleicht und zusätzliche Aufschläge für die Belegschaften von Containerbetrieben. Die würden gerade wegen der Corona-bedingten Unwägbarkeiten beim Containerumschlag derzeit gute Gewinne durch zwischengelagerte Fracht machen. Erst gestern hatte der Zentralverband der deutschen Seehafenbetriebe ein finales Angebot vorgelegt. Und das könne sich sehen lassen, findet die Verhandlungsführerin des Arbeitgeberlagers Ulrike Riedel.
Wir haben aktuell ein Angebot gemacht von einem Volumen von etwas über 11%, in dem eine dauerhafte Lohnerhöhung von 7,2% ab 1.6. diesen Jahres enthalten ist. Das ist ein sehr gutes Angebot, das deutlich über dem liegt, was in anderen Branchen in Deutschland abgeschlossen wurde.
Das dauerhafte Plus von 7,2% gilt allerdings nicht für alle Berufsgruppen im Hafen gleichermaßen. Ein weiterer Streitpunkt ist die Laufzeit des Tarifvertrags. Verdi fordert eine Laufzeit von 12, der ZDS von 18 Monaten. Die Umsätze in einigen Hafenbetrieben würden tatsächlich derzeit hoch ausfallen, räumt Riedel ein. Im Automobilexport würden die Umsätze dagegen einbrechen. Die Arbeitgeber fordern nun ein Vermittlungsverfahren, um den Stau von rund 30 Containerschiffen vor deutschen Häfen nicht noch anwachsen zu lassen.
Die deutschen Seehäfen galten immer als teuer, aber zuverlässig. Und dieses gute Image der Verlässlichkeit, das setzen wir im Moment aufs Spiel. Und da haben wir eine hohe Verantwortung, dass wir jetzt so schnell wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren.
Maja Schwiegershausen-Güth von Verdi bestreitet nicht, dass der Warnstreik den Warenstau durch die gestörten globalen Lieferketten noch vergrößert, merkt aber an.
Die waren auch schon vor unserem Konflikt gestört und die sind nach wie vor gestört. Und im Grunde ist es wie beim letzten Warenstreik, umso weniger kann ich verstehen, in welche Richtung sich hier die Angebote entwickeln und dass wir es nicht geschafft haben, in der vierten Runde zu einer Lösung zu kommen. Und genau das, daran wollen wir jetzt arbeiten. Deswegen fordern wir den Arbeitgeber auf, wieder an den Tisch zurückzukehren und mit uns zu verhandeln.
Immerhin, jede Seite fordert die jeweils andere dazu auf, die Verhandlungen weiterzuführen. Offen bleibt, wann damit begonnen wird.
Der Bericht von Axel Schröder über den Warnstreik der Hafenarbeiter. Und wir bleiben noch beim Thema Arbeitskämpfe. In Großbritannien läuft zurzeit der größte Bahnstreik seit 30 Jahren. Die Beschäftigten fordern angesichts der hohen Inflation, die in Großbritannien bei 9% liegt, eine ordentliche Lohnsteigerung. Aber die Arbeitgeber sind wenig kompromissbereit und die Fronten sind verhärtet. Burkhard Birke.
Verwaiste Bahnhöfe, vollere Straßen. Auch am zweiten Streiktag in dieser Woche verkehrte nur jeder fünfte Zug in Großbritannien. Ganze Landesteile im Norden Schottlands und im Westen blieben vom Zugverkehr völlig abgekoppelt. Dank Homeoffice, wie zu Pandemiezeiten, blieb das ganz große Chaos jedoch aus. Grund zur Entwarnung gibt es freilich nicht. Arbeitsplatzgarantien und 7% mehr Lohn bei einer Inflation von mehr als 9% fordert die Gewerkschaft RMT. Die Arbeitgeber haben indes 3% mehr Gehalt geboten und 1% zusätzlich bei entsprechenden Produktivitätssteigerungen. Die 13 Bahnbetriebe und der staatliche Netzbetreiber Netrail sollen modernisiert werden. Auf den Abbau von Stellen will man dort offenbar nicht verzichten. Die Zeichen stehen, wie geplant, auf Streik am Samstag und auf Eskalation. Gewerkschaftsboss Mick Lynch: Nächste Woche ruht der Streik und wir werden die Lage prüfen. Andere Bahnbereiche wollen jedoch Urabstimmungen durchführen, darunter die Manager und weitere Lokführer. Die Situation eskaliert. Auch weil Lehrer und Krankenhauspersonal sowie die Beschäftigten der Fluglinie British Airways sich nicht mit mageren Lohnerhöhungen deutlich unter der Preissteigerung abspeisen lassen wollen und mit Arbeitskampf drohen. Die Regierung indes warnt vor weiteren Streiks, vor allem an Schulen nach der Pandemie, hat den Rentnern allerdings 10% Inflationsausgleich versprochen. Zudem soll das Gesetz geändert werden, um künftig den Einsatz von Leiharbeitern im Streikfall zu erlauben. Das dürfte alles andere als den Unmut der Beschäftigten besänftigen.
Aus London berichtete Burkhard Birke. Die über 4000 Ford-Mitarbeiter in St. Louis sind wütend, enttäuscht, schockiert und machen sich natürlich vor allem große Sorgen um ihre Zukunft. Der Konzern hatte gestern bekannt gegeben, dass man sich gegen das Werk im Saarland entschieden hat und stattdessen Valencia der Standort für die neue E-Auto-Produktion werden soll. Das ist ein harter Schlag für das Saarland, das ohnehin schon besonders stark betroffen ist vom Strukturwandel. Die Ministerpräsidentin versucht am Tag nach der Entscheidung trotzdem Mut zu machen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen. Anke Schäfer.
Wenn das Saarland Tränen hätte als Bundesland, dann hätte es gestern sicherlich geweint.
Die saarländische Ministerpräsidentin Anke Rehlinger, SPD, heute Mittag im Saarländischen Landtag. Sie richtet sich zu Anfang ihrer Regierungserklärung direkt an die Ford-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihrer Betriebsversammlung in St. Louis live zugeschaltet sind.
Wir teilen eure Wut und wir teilen auch eure Enttäuschung.
Und später sagt Rehlinger in ihrer Rede:
Was uns aber im Saarland nicht passieren darf, ist, dass davon eine Depression in diesem Land ausgeht.
Gemeinsam müsse man den Blick nun nach vorne richten. Sie erinnerte die Saarländer daran, dass man auch schon andere Rückschläge weggesteckt habe.
Man denke nur daran, wie wir vor 10 Jahren diskutiert haben, nach der Entscheidung zum Ausstieg aus dem Bergbau. Wie viele Szenarien wir diskutiert haben, wie schlimm und wie schlecht es laufen kann und wie viele Türen sich geöffnet haben und welche Möglichkeiten entstanden sind, wie wir sie uns auch geschaffen haben.
Wo liegen die neuen Möglichkeiten jetzt? Sie lägen beim Küchenhersteller Nobilia, sagte Rehlinger, der an der Saar insgesamt 1000 Arbeitsplätze schaffen will, bei der geplanten Batteriezellfabrik, in der der chinesische Investor S-Volt 2000 Arbeitsplätze schaffen wolle. Und
gestern Abend ist ein weiterer Erfolg hinzugekommen. Das weltumspannende Unternehmen Airbus wird sich auf dem CISPA Innovation Campus in St. Ingbert ansiedeln. Mit seinem europäischen Charakter passt das Unternehmen ganz hervorragend ins Saarland, im Herzen Europas.
500 Arbeitsplätze sollen dort in der IT- und Informationssicherheitsbranche entstehen. Absolute Mehrheit, absolute Verantwortung, sagte der neue saarländische CDU-Chef Stefan Toscani in Erwiderung auf die Regierungserklärung im Saarländischen Landtag und forderte in Richtung EU, es dürfe kein verfrühtes Verbrennermotorverbot geben. Darunter würde das Saarland leiden. Und an die Ministerpräsidentin gewandt:
Seit gestern haben wir im Saarland den industriepolitischen Ernstfall. Frau Ministerpräsidentin, in Ihrer Regierungserklärung haben Sie gesagt, die Transformation, der Erhalt der Industriearbeitsplätze ist das entscheidende Thema für die nächsten Jahre. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, ob Sie, Frau Ministerpräsidentin, dieser Aufgabe gewachsen sind. Daran werden wir Sie messen.
Unsere Korrespondentin Anke Schäfer über die Stimmung im Saarland am Tag nach der Entscheidung von Ford. Am Flughafen BER findet zurzeit die Luftfahrtmesse ILA statt. Es geht viel um Themen wie Nachhaltigkeit und innovative Technologien. Also wie können beispielsweise Alternativen zu fossilen Treibstoffen aussehen? Aber umso mehr durch den Ukraine-Krieg steht auch die militärische Luftfahrt im Mittelpunkt. Die Bundeswehr ist der größte Einzelaussteller auf der Messe und sie soll ja mit Hilfe eines Sondervermögens massiv aufgerüstet werden. Das freut natürlich die Rüstungsindustrie. Die wittern Milliardenaufträge und vor allem US-Konzerne können sich da wohl Hoffnung machen, wie Johannes Frevel berichtet.
Die Bundeswehr soll gestärkt werden. Ihre Einkaufsliste ist lang. Darauf stehen Tarnkappen-Kampfflugzeuge ebenso wie etwa bewaffnete Drohnen oder Schwerlasthubschrauber für die Luftwaffe. Weil Europa zuletzt kaum noch in die eigene militärische Luftfahrt investiert hat, sind hiesige Unternehmen oft nicht mehr wettbewerbsfähig gegenüber der US-Rüstungsindustrie. Die Bundesregierung hat Interesse an 60 Chinook-Schwerlasthubschraubern, freut sich Michael Heidinger, Boeing-Präsident in Deutschland auf der Luftfahrtmesse ILA, über einen nahenden Milliardenauftrag.
Die Freude ist super groß für uns als Boeing Deutschland und für unsere Industriepartner. Es sind 60 Hubschrauber und eine tolle Aufgabe für uns hier, den schweren Transporthubschrauber für die deutsche Bundeswehr zu liefern.
Ebenso wie mit Boeing laufen auch mit dem US-Militärkonzern Lockheed Martin Verhandlungen in Milliardenhöhe. Es geht um 35 Tarnkappen-Kampfflugzeuge des Typs F-35.
I can tell you there's no jumping of the queue.
Vordrängen ist nicht, adressiert Gia McDonald, an die Bundesregierung und verweist auf eine lange Bestellliste. Er verantwortet bei Lockheed Martin die Entwicklung des Tarnkappenflugzeugs. 2025 könnte die erste F-35 für Deutschland fertig sein. Doch ehe Piloten geschult sind und die Wertungsinfrastruktur in Deutschland steht, dürfte es 2027 werden. Große Aufträge gehen an US-Konzerne, doch die Börse feiert deutsche Rüstungsaktien wie Hensoldt oder Rheinmetall. Dabei gäbe es nur wenig Hoffnung, dass ein nennenswerter Anteil aus dem Rüstungsprogramm bei deutschen Firmen ankomme, rückt Volker Thum, Hauptgeschäftsführer des Luftfahrtindustrieverbandes BDLI, zurecht.
Die Börse nimmt immer Zukunftsentwicklungen vorweg. Und wenn Sie die Aktienkurse auch jetzt von Airbus mal ansehen oder von MTU, die hier in Deutschland ja an der Börse sind, auch dort geht es aufwärts. Die Perspektiven sind insgesamt gut.
Häufig jedoch nur als Industriepartner der US-Rüstungskonzerne. MBDA in München ist auf taktische Luftverteidigungssysteme spezialisiert, etwa für die F-35. MBDA-Chef Thomas Gottschild betont:
Es gibt eben auch eine Klasse von Investitionen in zukünftige Verteidigungsfähigkeiten, die national nicht mehr zu leisten sind.
MBDA sieht sich als der einzige europäische Hersteller, der mit US-Wettbewerbern auf Augenhöhe operiert. Bei Tarnkappenflugzeugen und Hubschraubern gilt jedoch: Europäische Unternehmen werten die Maschinen oder liefern bestenfalls einzelne Teile zu. Der Löwenanteil des militärischen Luftfahrtgeschäfts bleibt also bei Lockheed Martin oder der Helikoptersparte von Boeing.
Johannes Frevel berichtete von der Luftfahrtmesse ILA über die Hoffnungen der Rüstungsindustrie. Und wir schauen auf das Geschehen an der Börse. Jan Plate ist uns dafür aus Frankfurt zugeschaltet. Herr Plate, die Alarmstufe beim Gas, die heute ausgerufen wurde, darüber haben wir schon berichtet. Welche Reaktionen haben Sie gehört?
Also es gibt da schon überwiegend Zustimmung zur zweiten Alarmstufe, wobei nach Einschätzung des Energiekonzerns Uniper die Ausrufung dieser Alarmstufe bei der Gasversorgung womöglich nicht ausreicht. Vom Energieversorger E.ON heißt es auch, wenn man vorausschauend beschaffe, könne man sich über einen längeren Zeitpunkt einem höheren Preisniveau nicht entziehen. Die Chemiebranche sieht die Versorgungslage laut dem Branchenverband VCI zunehmend ernst. Der weltgrößte Chemiekonzern BASF zum Beispiel hat einen Sonderalarm Plan Erdgas für seinen weltweit größten Standort in Ludwigshafen ausgearbeitet. Und die Kupferhütte Arubis, die prüft den Einsatz von Wasserstoff. Also da findet weiter auch ein Umdenken in der Wirtschaft statt.
Über den DAX müssen wir natürlich auch sprechen. Wie hat der sich heute entwickelt?
Da ging es heute nach unten, unter die Marke von 13.000 Punkten. Der DAX jetzt mit einem Minus von 1,5% auf 12.942 Punkte. Unter anderem zum Beispiel ist der Einkaufsmanager-Index für die gesamte Wirtschaft in der Eurozone unerwartet kräftig gesunken.
Schauen wir konkret auf einen DAX-Konzern, Airbus, nachdem ja gerade die Luftfahrtmesse ILA läuft.
Ja, und der Chef des Flugzeugbauers Airbus rechnet bis ins kommende Jahr mit Engpässen in der Lieferkette. Mit einer Besserung sei ab Mitte kommenden Jahres zu rechnen. Die Aktien von Airbus verbilligen sich um 1,5%. Und kurz noch übrigens, die Lufthansa streicht im Sommer weitere 2.000 Flüge von den insgesamt rund 80.000 ab Frankfurt und München. Die Aktie der Lufthansa mit einem Minus von etwas mehr als 1%.
Dann gucken wir noch nach Norwegen und in die Türkei. Da haben die Zentralbanken heute Zinsentscheidungen bekannt gegeben. Wie ist deren Marschroute gegen die Inflation?
Also die türkische Notenbank, die tut weiter nichts und lässt die Zinsen mal wieder unverändert bei 14%. Das mag sich hoch anhören, 14% Zinsen. Aber die türkische Inflationsrate, die hat im Mai 73,5% im Vorjahresvergleich erreicht. Und die norwegische Notenbank, die erhöht die Zinsen um 50 Basispunkte. Das ist mehr als gedacht. Und die norwegische Notenbankchefin hat außerdem für August eine weitere Zinserhöhung in Aussicht gestellt.
Und der Euro, wie schlägt der sich?
Ja, der Euro bleibt unter Druck bei einem Dollar 0,518, eben nach den enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus der Eurozone. Zum Beispiel auch der Einkaufsmanager-Index für die deutsche Privatwirtschaft, Industrie und Dienstleister zusammen ist auf den tiefsten Stand seit 6 Monaten gefallen. Dann deutsche Staatsanleihen waren heute sehr, sehr gefragt. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen ging dementsprechend sehr deutlich von gestern 1,6% auf heute 1,36% zurück. Und der Goldpreis, der steht im Vergleich zu gestern Nachmittag kaum verändert, bei rund 1.842 Dollar.
Jan Plate hat uns den Überblick gegeben. Besten Dank dafür. Und das war Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Tag.